Januar 1989. Der Alltag ist eingekehrt im Leben von Mark Reeder. Zumindest so eine Art von Alltag. Er steht hinter einer Theke, poliert Gläser. Das Leben auf Tour hat er hinter sich gelassen. Wenn auch nicht freiwillig. Nach seinem letzten Konzert als Live-Mischer für die Toten Hosen geht er mit Schmerzen und halb taub nach Hause.
Und ich bin am nächsten Tag zum Arzt gegangen. Ich dachte mir, ich kann jetzt mir auf der einen Seite nicht richtig hören. Und er meinte so, arbeiten Sie auf dem Bau? Nee. Ich bin so Live-Sound-Engineer von einer Band. Und er meinte, ab jetzt nicht mehr.
Fuck.
Und dann dachte ich mir so, super, was ist los? Und er hat mir erzählt, ich habe so einen Riss in meinem Trommelfell.
Der Arzt sagt ihm, dass die Verletzung in lauten Umgebungen nicht heilen kann. Er nicht mehr auf Tour fahren soll. Und er war ja nicht nur der Mischer der Toten Hosen. Er hat das auch für andere Bands gemacht.
Plötzlich so diese finanzielle Einnahmequellen irgendwie so schneidet sich weg. Dann plötzlich irgendwie so, ich habe keinen Job mehr.
Und was rettet einen jungen Menschen in Berlin, wenn der Hauptjob wegbricht? Meistens Nebenjobs im Nachtleben. So ist das damals auch bei Mark. Er arbeitet als Türsteher im Club Loft und als Barmann in der Pinguin Bar in Schöneberg. Gibt's leider nicht mehr. Die hat 2019 dicht gemacht. In einer Nacht, Ende der 80er, steht Mark in der Pinguin Bar hinter der Theke.
Plötzlich geht die Tür auf.
Da steht jemand vor ihm, der da eigentlich gar nicht sein sollte. Der nicht in West-Berlin lebt, sondern auf der anderen Seite der Mauer.
Wie geht das denn? Wie kann das denn sein, dass du rausgelassen bist? Ja? Weil wieso haben sie dich rausgelassen?
Mark kennt den Mann von seinen Besuchen in Ost-Berlin, von Konzerten und durch gemeinsame Freunde. Der unerwartete Besucher ist Musiker, hat zu dem Zeitpunkt schon seine zweite Band in der DDR.
Und du musst dir vorstellen, so ein ziemlich sportlicher Typ, der war immer so bei Training, so Pumping Iron und so, ne? Hat eine ziemlich kräftige Darstellung. Und er guckt mich an und sagte, ich habe einen Herzfehler, ich darf raus.
Es gab diese Fälle, dass DDR-Bürger, die wirklich schwer krank waren, als Invaliden ausreisen durften. Deshalb ist dieses Argument nicht ganz aus der Luft gegriffen. Das war aber ein komplizierter Prozess und traf nur auf wenige zu. Mark kauft ihm das schon in diesem Moment nicht ab.
Und ich dachte, du hast einen Herzfehler. Du machst alle diese Sachen, die eigentlich einem mit Herzfehler eigentlich vielleicht vermeiden musste. So, aber du bist jedes Woche im Taekwondo und was weiß ich.
Kommt die Erlaubnis rüberzufahren? Vielleicht also doch von ganz anderer Stelle? Der Mann aus Ost-Berlin hat eine Bitte.
Und er ist der kerngesündeste Mensch, die ich in der DDR kenne, steht vor mir und sagt, er hat einen Herzfehler. Und er ist da, weil er mich wie anflehen will, dass ich seine Platte produziere.
Der Musiker heißt Uwe Nils von Geier. Im Freundeskreis einfach nur Geier. Und er macht Mark ein Angebot. Er soll der Produzent seines ersten Albums werden.
Du willst, dass ich deine Platte produziere? Und wo soll ich deine Platte produzieren? Hier in Berlin? In West-Berlin? Nein, in Ost-Berlin.
Mark wird als Westler die wahrscheinlich letzte Platte der DDR in Ost-Berlin aufnehmen. Das ist ihm zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht klar. Er weiß nur, das ist eine einmalige Chance. Endlich wieder mit Musik zu arbeiten, trotz verletztem Ohr. Und es kommt ihm seltsam vor, von Anfang an. Hat hier die Stasi ihre Finger mit im Spiel? Und vielleicht sogar eine Person, die unter dem Decknamen Michael Specht in Marks Akte auftaucht? Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 10. Paranoia.
Ich bin 1985 zur NVA gekommen, also zur Nationalen Volksarmee, 1,5 Jahre. In der Zeit, also ich hatte davor mit Geier schon ein bisschen zu tun, also mit dem Sänger. Genau.
Jörg Müller ist Mitte der 80er ein Musikerkind in der DDR. Der Papa ist Schlagzeuger, die Mutti spielt Klavier, er spielt Bass. Unterbrochen wird die Musikerkarriere von der Wehrpflicht.
Dann fragte mich Geier, als ich irgendwann mal im Urlaub war, also Armeeurlaub war, hast du Lust mitzumachen? Wir würden auf dich warten. Und dann fangen wir an, richtig zu proben. Und dann ging's los.
Es ging los in einem Keller. 5 Jungs, die anfangs noch ihre großen Vorbilder Joy Division covern. Vor allem Sänger Geier ist Fan der Band aus Manchester, mit der Mark auch befreundet war. Geiers erste Band benennt sich sogar nach einem Joy Division Song, Koma Kino. Die zweite Band, bei der dann auch Jörg mitmacht, heißt immerhin sehr ähnlich. Die Vision.
Wir haben dann anfangs noch Transmission gecovert, aber das war's dann auch. Die Richtung war natürlich auch vorgegeben, logisch, weil die alle irgendwie Joy Division Fans waren, nicht mehr immer eher New Order.
Die Vision schreiben aber schnell eigene Songs. Vom Sound trotzdem inspiriert von Joy Division. Und wie jede Band, die irgendwann öffentlich in der DDR auftreten will, brauchen auch die Vision eine staatliche Spielerlaubnis.
Na, mussten wir ja tatsächlich alle machen. Na, sonst durftest du ja nicht, also, na klar.
Wer zu radikale, westliche oder sogar staatskritische Musik machte, wurde sofort wieder weggeschickt. Dabei wurde vor allem auf die Texte geachtet. Alles, was veröffentlicht werden sollte, ging damals durch die Zensur. Um die Spielerlaubnis zu bekommen, müssen Bands damals vor einer Kommission spielen. Das müssen auch die Vision, Mitte der 80er.
Und dann saß diese Kommission da, die aus Kulturfunktionären bestand oder eben Musiker oder eben Jugendclubleiter, keine Ahnung. Und die haben dann praktisch über dein musikalisches Können entschieden. Das war schon immer ziemlich seltsam.
Das Problem dabei, die Vision singen fast nur auf Englisch.
Das war natürlich der Knackpunkt.
Englische Texte waren zu dem Zeitpunkt, Mitte, Ende der 80er, aber gar nicht mehr so ungewöhnlich in der DDR.
Zu der Zeit waren halt viele Bands mutig und haben halt viele Bands, also die ganzen anderen Bands, die haben ja fast alle Englisch gesungen.
Mit die anderen Bands meint er hier nicht alle anderen Bands. Die anderen Bands war tatsächlich ein Begriff, unter den die alternativen Musiker der späten 80er in der DDR fielen. Damit auch die Vision.
Das war schon so ein Umbruch. Die haben gemerkt, okay, wir kommen da nicht mehr weiter, wenn wir nur Deutsch zulassen. Wir müssen, es rückt eine Generation nach und wir müssen die zwar im Auge behalten, aber das heißt, wir müssen das irgendwie lockern. Und dann haben sie es offensichtlich auch gelockert.
Einen deutschen Titel haben sie aber. Immerhin.
Also du hast nur so ein 15-20 Minuten Set gehabt und dann war aber zumindest irgendwie ein deutscher Song mit dabei.
Am Ende des Vorspiels und nach einer Beratung der Kommission ist dann klar, die Vision bekommen die Erlaubnis. Ein richtiger Ausweis mit Foto, in dem stand, dass man, Zitat, Tanz- und Unterhaltungsmusik ausüben darf. Noch 2 weitere Male muss die Band in den nächsten Jahren vor dieser Kommission spielen, um die Erlaubnis zu behalten. Dass sie überhaupt diesen Pass zum Musikmachen bekommen haben, hatte auch mit der gesellschaftlichen Stimmung zu tun, glaubt Bassist Jörg. Das war wenige Jahre vor dem Mauerfall. Die DDR-Bevölkerung, vor allem die Junge, wurde unruhig und mutig.
Ich meine, wenn da auf einmal 200 Leute zu deinem Konzert kommen, dann heißt es schon was. Dann bist du wer. Dann hast du Augen und Ohren der Leute. Und dann noch 500 Leute da sind, dann ist es schon was. Und ich glaube, das ist genau das, was die gemerkt haben. Die haben halt gemerkt, wir können das nicht mehr eindämmen. Wir können nicht mehr sagen, wir verbieten es. Weil dann hätten sie richtig Rabatz gehabt.
Auf einer Privatparty in Ost-Berlin läuft Jörg zum ersten Mal diesem auffälligen Engländer über den Weg, der immer gekleidet war wie eine Mischung aus Soldat und Spion. Und er erinnert sich noch an das Gastgeschenk, das Mark an dem Abend mitbrachte.
Der hatte, glaube ich, Tequila mit. Ganz schlimm, mit so einem Wurm drin. Also, so ganz übles Zeug. Und dann haben wir das da irgendwie alle getrunken und waren gut beieinander.
Auf derselben Party sind 2 Ost-Berliner Freunde von Mark, die auch mit Jörg befreundet sind. Über diese beiden landen die ersten Demoaufnahmen von Division, von der Band selbst eingespielt auf Kassette, in West-Berlin.
Wir haben praktisch unsere Sachen so live im Keller aufgenommen. Und die Tapes hat Marc durch Freunde von uns bekommen.
Marks Freundeskreis in Ost-Berlin wächst an dieser Stelle also weiter. Auch wenn der Brite bei Jörg und seinen Bekannten für wilde Spekulationen sorgt.
Niemand wusste, wer Marc ist. Am Ende gab es Gerüchte von der Stasi oder vom KGB oder von irgendwas, dass er, ist der vielleicht beim MI5? Also, weil der eben so ein Typ in Uniform, also mit seinem Uniformfetisch halt, läuft hier im Ost-Berlin rum mit irgendwelchen Sachen, die, was ist das für ein Doppelagent, was auch immer, keine Ahnung. Ich fand das lustig.
Und auch wenn die Bandmitglieder nicht so wirklich schlau aus diesem schrägen Typen aus Manchester werden, werden sie selbst Teil einer von Marks Aktionen. Als er das zweite illegale Konzert der Toten Hosen in Ost-Berlin organisiert, 1988, spielen die Vision als Vorband. 1989 bekommt die Band die Gelegenheit, ganz offiziell ein Album bei der Amiga aufzunehmen, dem staatlichen Label für Unterhaltungsmusik. Warum sie das durften, fragt sich auch Jörg bis heute.
Wenn ich das wüsste. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das war halt einfach so ein Geier hatte, der hatte Kontakte, stand bei Marc vor der Tür. Und Marc war stutzig.
Stutzig, aber mindestens genauso neugierig. Deshalb sagt er ja. Als Westler eine Platte im Osten produzieren, das war eine einmalige Chance. Aufgenommen wird im Amiga-Tonstudio in Ost-Berlin, in Mitte. Marks erster Tag in der Brunnenstraße beginnt anders als erwartet.
Und da bin ich dann irgendwie in diese Gebäude rein. Und da war so eine Frau und sie saß da mit so einer riesengroßen Leatherette, kann man das nennen, so eine Lederakte. Und sie macht es auf. Und sie sagte, ja, wann wollen Sie denn beginnen? Und ich so, ja, ich glaube, ich brauche 6 Wochen, um eine Platte zu machen. Sie sagte, ja, nee. Bei uns ist Sozialismus. Wir arbeiten in Schichten.
Er bekommt die Frühschicht zugewiesen. Schichtbeginn 7 Uhr. Horror für den kreativen Geist.
Nach, wie gesagt, 3 oder 4 Tage habe ich irgendwie so ein alter Herr kam rein und er meinte so, ich habe eine Frage, kann ich bitte einen Schichttausch mit Ihnen machen? Ich meinte, ja, was wollen Sie denn? Ich hätte ganz gerne Ihre Frühschicht. Ich meinte so, willst du alle meine Frühschichten haben? So, ja, klar. Weil mit Spätschicht hieß es, ich kann die ganze Nacht arbeiten, bis der Frühschicht kommt.
Aber nicht nur er kommt wochenlang jeden Tag ins Studio, auch die Musiker kommen regelmäßig.
Du bist so reingekommen, dann war erstmal so ein mega langer Gang. So ein hässlicher DDR-Flur mit so einem roten, ja, so Fußboden, der auch immer gebohnert wurde. So kam es mir vor, das war auch spiegelglatt.
Ganz am Ende des Flurs, so erinnert sich Jörg, kam der Himmel auf Erden.
Und dahinter, das war der Traum, glaube ich, eines jeden Musikers, der da irgendwie reingekommen ist. Da war ein Raum, der war so groß wie eine Turnhalle. Voll mit Instrumenten, Klavieren, 3 Schlagzeugen, Pauken, alles war da. Und das Ding war einfach unglaublich riesig und es nahm auch kein Ende.
Auch das Bild vom Tonstudio hat sich beim Bassisten eingegraben.
Die Bandmaschine sah eigentlich aus wie ein russischer Panzer, wenn man sowas heute noch sagen darf. Aber das war wirklich so, die war so in Hammerschlaggrün, sah das irgendwie so aus. Also es sah eigentlich aus wie ein, keine Ahnung, wirklich wie so ein Monster.
Aber die Technik hatte ihre Macken, erzählt Marc.
Dieser Studio hatte immer ständige Stromschwankungen die ganze Zeit. Die Lichter würden immer flackern. Dann denkst du, alle haben da gesessen, so wie beim Vulkan, weißt du, oder beim Erdbeben oder so. Scheiße. Weil wenn das unter eine bestimmte Strommenge ging, dann beim Wiederanspringen des Stroms ist dieser Tape Deck alle auf Rekord gesprungen. So alle Kanäle waren plötzlich auf Rekord. So das, was du gerade aufgenommen hast, war plötzlich dann gelöscht. Und das ist uns auch 2-mal passiert während dieser Aufnahme.
Aber der Tonmeister und sein Assistent, mit denen Marc gemeinsam bei den Aufnahmen im Studio sitzt, kennen das schon.
Diese Leute, die da gearbeitet haben, die waren Meister im wahren Sinne des Wortes. Ja. Also die haben alles selbst kreiert in diesem Studio, alles selbst gebaut.
Die waren einfach cool, die wussten, wie das Ding funktioniert und die wussten halt um die Macken des Teils.
Die waren echt fit, die Jungs. Und auch total süß. Also das war ein Traum, da drin zu sein, so irgendwie da reinzugehen und dann aber eben auch diese gute führende Hand von Marc zu haben, der halt einfach ausprobiert hat, Ideen hatte, Songs nochmal umstrukturiert hat, was ein Produzent halt machen sollte. Wishes for the sun, wishes for the revolution, wishes for the moon,
wishes for a new solution. Nach einem langen Produktionstag, der bis weit nach Mitternacht geht, bekommt Marc im Tonstudio Besuch. Es ist Herbst 1989.
Wir haben gerade so Gitarren aufgenommen. Es war spät nachts, es war bestimmt so 1:30, 2 oder so. Und er meinte so, komm mit, ich zeig dir was.
Er ist der Künstlerbetreuer der Amiga, der Marc nach einem langen Aufnahmetag zu einer nächtlichen Fahrt einlädt.
Und steige in seine Trabi und wir führen nach Pankow.
Marc spricht hier vom Bezirk Pankow, meint aber eigentlich Wandlitz oder auch
Volvograd, wie man das genannt hat. Weil alle da diese ganze Bonzen da gesessen haben mit ihren Volvos. Ja.
In der Waldsiedlung Wandlitz, einem DDR-Villenviertel, lebt damals, gut versteckt und durch einen Zaun vom Rest der Bevölkerung abgetrennt, die Elite der Republik. Auch Honecker, Mielke und Ulbricht hatten dort Häuser. Rein kam man nur durch ein schweres Eisentor, wenn überhaupt. Marc und sein einflussreicher Kontakt werden in dieser Nacht aber durchgewunken.
Und er führt dann durch diese Straßen, diese Villas und sagt mir so, der ist frei. Und da drüben ist er so frei.
Sie fahren durch das schlafende Villenviertel, immer wieder vorbei an leerstehenden Häusern. Der Mann von der Amiga erzählt, für das Album von Division gäbe es schon 32.000 Vorbestellungen aus der ganzen Republik. Und fragt Marc,
und was machst du mit deinem ganzen Geld? Ich habe keine Ahnung. Also ich wusste gar nicht, wie viel ich an hier verdienen würde. Ich dachte mir so, ich habe ein paar Schallplatten, vielleicht kaufe ich mir einen Toaster. Und er meinte so, nein, ja, ganz ernsthaft, was machst du mit dem Geld?
Kauf dir doch eins der leerstehenden Häuser hier, sagt der Amiga-Mann.
Und ich so, meinst du nicht ernsthaft, dass ich hier wohnen soll oder was? So, ich wohne in Kreuzberg in so einer Bruchbude, weißt du, so Hinterhof. 20 Quadratmeter und er bietet mir hier so eine Villa an. Das war so schräg.
Doch bevor das große Geld kommt, muss die Produktion abgeschlossen werden.
Marc hat jeden Abend ein Tape gemacht.
Ich habe die alle Aufnahmen auf Kassette gespielt. Immer wenn ich was fertig hatte, habe ich mir so eine Romix gemacht, wenn ich fertig war am Tag, sodass ich hören kann, wie die Stand der Dinge sind.
Erinnert ihr euch noch an den Walkman aus der ersten Folge? Der kommt hier wieder zum Einsatz, bei jeder Fahrt nach Schichtende, zurück nach West-Berlin.
Und hat sich das auf dem Weg mit dem Walkman angehört, so, was kann ich noch verändern? Wie kann ich den Song aber noch verändern, weil es gefällt mir noch nicht.
Perfektionismus ist eine Eigenschaft, die hilfreich ist, wenn man eine Platte produziert. Vielleicht waren dieser Perfektionismus und Marks Professionalität der Grund, warum die Amiga ihn als Briten damals einlud, dieses Album zu produzieren. Trotzdem war es ungewöhnlich. Man muss sich doch die ganze Zeit fragen, warum ausgerechnet Marc? Warum der Aufwand, den Engländer aus West-Berlin extra reinzuholen? Wegen seiner guten Kontakte in die Szene nach Manchester? Wegen seiner vielen Erfahrung? Weil er mit Joy Division befreundet war, die Band so liebte. Trotzdem kam er ja von der feindlichen Seite. Marc glaubt heute, genau das war der eigentliche Grund.
Diese Visionen-Produktion, du hast es immer eine Falle genannt. Warum?
Weil das war so, es klingt alles so toll, ja, ich bin eingeladen worden, so Platte zu machen und so. Aber eigentlich die Tatsache, dass ich die Underground gesucht habe, dieser sogenannte Underground, dieser politische Underground, Da waren sie dann natürlich auch sehr, sehr bemüht, um zu rauszukriegen, wo führt das denn eigentlich hin? Und sie wussten überhaupt nicht, wo sie mich einordnen soll. Und da einfach mich einfach einzuladen und mich da zu locken und diese Platte zu machen, konnten sie mich dann wie so jeden Tag beobachten.
War das der Grund? Hat die Stasi ihn einfach nur überwachen wollen?
Wobei man sagen muss dazu, also zu der Visionproduktion, dadurch, dass es ja auch so spät war, also wirklich ja kurz vor Ende dieses Systems, gibt es, zumindest uns liegen sie nicht vor, keine Akten.
In keiner der Akten, die wir vom Bundesarchiv bekommen haben und auch in keiner, die Marc schon mal einsehen konnte in der Vergangenheit, wird diese Albumproduktion erwähnt. Mir liegt die ganze Zeit das Wort Paranoia auf der Zunge. Mehrere von Marcs Ostberliner Freunden haben uns erzählt, dass das Misstrauen gegenüber anderen Menschen zum Alltag gehörte. Die Stasi profitierte davon. Auch das gehörte zu ihrer Arbeit, Misstrauen zu säen, Menschen zu verunsichern und so unliebsame Gruppen zu zersetzen. Auch Marc ist von diesem Misstrauen nicht frei, bis heute nicht. Und sieht in manchen Momenten vielleicht mehr Bedrohung, als da wirklich war. Während der Produktion war aber tatsächlich ein IM, ein inoffizieller Mitarbeiter, die ganze Zeit in Marcs Nähe. Denn Jahre nach der Albumaufnahme mit Division im staatlichen Studio in Ostberlin werden Vorwürfe laut, dass jemand aus der Band für die Stasi gearbeitet haben soll. Der Sänger.
Also ich meine, da gibt es jetzt auch kein Hehl. Geier war ja bei der Stasi.
Der, der eines Nachts in Marcs Bar so überraschend in Westberlin aufgetaucht war. Seine ehemaligen Bandmitglieder, Bassist Jörg und viele aus dem Freundeskreis erfahren das, als sein Name nach der Wende in ihren Stasi-Akten auftaucht.
Ich habe mit Geier nie darüber geredet. Mit Geier kriegst du kein Statement, was jetzt wirklich war und was wirklich bei ihm los war, warum er da war.
Marc spricht den Sänger einmal direkt drauf an.
Ich habe selber irgendwie mit ihm getroffen und ihm direkt in die Augen geschaut und gefragt, irgendwie so, sag mir was. Aber das hat er natürlich verneint, natürlich, klar. Der hat mich direkt in die Augen geguckt und mich komplett angelogen.
Aus dem Kreis um Division, von Bassist Jörg, aber auch von Tina und Kat, die den Sänger alle gut kannten, höre ich immer nur,
der wird nichts dazu sagen, auf gar keinen Fall.
Wir sind nicht die Ersten, die diese Vorwürfe aufgreifen. Uwe Nils von Geier wird in mehreren Sachbüchern, einem Dokumentarfilm und in diversen Online-Foren schon seit Jahren als Stasi-Spitzel geoutet. Wir haben versucht, ihn für ein Gespräch zu erreichen. Ich habe ihn in den sozialen Netzwerken gefunden und angeschrieben. Auch Marc hat's versucht, aber es kommt keine Rückmeldung.
Wenn er wirklich mal darüber geredet hätte so oder gesagt hätte so, Mensch, hier, meine, es gibt ja immer Gründe. Also ich will das jetzt nicht in irgendeiner Form verteidigen, so, auf gar keinen Fall. Aber es gibt auch immer Gründe. Es gibt auch immer, es gab von der Stasi immer auch eine Handhabe gegen jemanden. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Und das ist das, was mich eigentlich an der Geschichte noch interessiert. Also Gesetz im Fall, wurde erpresst. Mit was? Mit was und warum? Ich weiß es nicht. Was sein Ziel war.
IM soll der Sänger gewesen sein. Ich würde ihn gern fragen, war er auch der IM, der über Marc berichtet hat? War er Michael Specht? Geier Specht wäre doch naheliegend. Aber Marc entkräftet den Verdacht selbst.
Geier war das schon, bestimmt. Ja, IM. Ohne Frage. Ja.
Aber war er Michael Specht?
Nein.
Wie kommst du drauf?
Weil aus die paar Fetzen von meiner Akte, was ich sehen kann, der Michael Specht war auch so ein ganz anderer Freundeskreis.
Aber da müsstest du doch jetzt wissen, wer es war. Weil wir haben ja aus den Akten gesehen, ihr habt euch Briefe geschrieben, du und Michael Specht, und er erzählt, er hat dich auf einer Party gesehen und er hätte dir Kleidung geschenkt und du hättest ihm versprochen, du würdest ihm Stiefel mitbringen.
Ja, also,
es ist ja sehr detailliert, weißt du?
Es ist sehr detailliert und ich ganz ehrlich, ich habe keine Erinnerung daran.
Das ist das Ding mit der Erinnerung. Die kann Lücken haben. Das ist Jahrzehnte her. Und auch Marc, der sich an extrem viel sehr genau erinnert, ist keine Maschine, was das angeht.
Ich habe kein Gesicht vor die Augen. Das ist sehr frustrierend.
Wer Michael Specht war, wissen wir also weiterhin nicht. Tatsächlich dürfen Betroffene aber beantragen, dass die Identität der Person, die sie als inoffizieller Mitarbeiter bespitzelt hat, offengelegt wird. Marc hat das jetzt getan.
Genau, die haben gesagt, so, sie müssen warten.
Ist es dir so wichtig zu wissen, wer es war?
Ja, schon, ja. Also, ich kann da auch sowieso nichts, die Uhr nicht zurückdrehen oder so. Ich meine, es ist eine Suche so nach der meine, eigentlich um meine Geschichte zu schließen, sozusagen. Ja.
Aber zurück in den Herbst 1989. Zurück ins Studio in Ost-Berlin. Die Produktion der Platte dauert mehrere Monate. Viel länger als geplant. Mark pendelt täglich von West nach Ost. Während er völlig in diese Albumaufnahmen versunken ist, gehen die DDR-Bürger zu Tausenden auf die Straßen. Sie protestieren gegen das Regime. Veränderung liegt in der Luft.
Eine nach mehreren Tausenden Personen zählende Menschenkette hat sich vom Alexanderplatz hinüber bewegt unter zahlreichen Sprechchören bis vor den Palast der Republik an der Spree, unmittelbar in der Nähe des Staatsratsgebäudes, auf dem die Standarte noch anzeigt, dass der Staatschef Honecker im Haus ist.
Als Mark nach Feierabend die letzten Aufnahmen auf Kassette in seinem Walkman mit nach Hause nimmt, ist es der 2. November. Die Arbeit im Studio hat ihn erschöpft.
Und dachte ich, okay, gut, ich brauche eine Woche Pause. Ich gehe mit meinen Freunden, wir fahren nach Rumänien in Urlaub, über Polen, Tschechoslowakei und Ungarn. Und wenn ich wieder zurückkomme, dann habe ich einen klaren Kopf.
Nach dem Urlaub will er die Platte fertig machen. Finale Mischung im Studio in Ost-Berlin, dann kann sie endlich ins Presswerk.
Ich bin irgendwie in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1989 nach Polen gefahren. Und ich habe in Polen, in Krakau, irgendwie mit ein paar Studenten irgendwie abgehangen, die niemals was über diese Mauerfall irgendwie so gesagt haben. Keiner hat was gesagt, keiner hat uns irgendwie gefragt, hast du gehört, nix.
Dieser 9. November ist der historische Moment für das geteilte Berlin. Und Mark verpasst alles, weil er im Urlaub ist.
Wir waren in Restaurants und überall Cafés. Keiner ist zu uns gekommen und sagt, hey, sie ist aus England, was denkst du darüber? Nix, gar nichts.
Du hast es nicht mitbekommen?
Nicht, kein Ton. Erst als wir in Ungarn waren, habe ich das erfahren müssen. Wir haben nachmittags in einem Hotel, Mittagessen haben wir. Ich ging da rein und sagte so, das Rezeptionist, haben Sie eine Zeitung? Und er meinte, ich habe nur alte Zeitung. Und gib mir denn so eine alte Zeitung.
Was er da liest, kann er erst gar nicht so richtig glauben. Die Grenze in Berlin ist offen.
Nur ein Personalausweis brauchten wir vorzeigen. Und ich bin so von Glück. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die wohnen wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich.
Es ist der Abend vom 9. November 1989. Die Pressekonferenz des Zentralkomitees. SED-Funktionär Günter Schabowski gibt die neuen Regelungen für Westreisen bekannt. Eine ständige Ausreise nach Berlin-West sei ab sofort möglich. Der sonst zur Rede gewandte Schabowski blättert nervös in seinen Notizen und sagt, auf Nachfrage eines Journalisten, den heute so legendären Satz. Das gelte, nach seiner Kenntnis, ab sofort, unverzüglich.
Ich habe damals 61 Frühstück gemacht und habe gesehen, wie der Stacheldraht gezogen wurde. Jetzt will ich dabei sein, wenn Schluss ist.
Zusammenkommen. Das ist doch Wahnsinn, die können einfach rüberkommen. Also ich weiß ja nicht, weil ich bin völlig außer mir, ja.
Als Mark aus seinem Urlaub zurückkommt, ist die Stadt nicht mehr dieselbe.
Plötzlich ist die Mauer weg, die Amiga ist weg. Da rennen die Leute durch die Gegend, irgendwie ohne zu wissen, was eigentlich passiert und so. Und man wusste nicht, wie die Zukunft irgendwie so aussieht. Ja? Für keine. Ja? So, das war irgendwie schon irgendwie ein riesiger Umbruch für alle, weil plötzlich irgendwie die Linien waren plötzlich weg. Ne?
Das kann man gar nicht fassen, eigentlich. Das ist, man kann das gar nicht so verorten mehr. Aber wir waren die Letzten, die tatsächlich in diesem Studio aufgenommen haben.
Im Studio in der Brunnenstraße, mit dem roten, glänzenden Fußboden, der Turnhalle voller Instrumente und dem Mischpult, das aussah wie ein Panzer, passiert im Kleinen, was in der ganzen Stadt und in der ganzen Republik passiert. Niemand hat eine richtige Vorstellung davon, wie es jetzt weitergeht. Diese Mauer, die Teilung, war fester Bestandteil des Lebens der Menschen in Berlin gewesen. Mehr als 10 Jahre lang gehörte die Grenze auch zum Leben von Mark Rieder. Das Hin- und Herreisen, das Schmuggeln, die Aktionen im Underground, an den Behörden vorbei, waren ein Teil seiner Identität geworden. Was kommt danach? Und was wird eigentlich aus der Platte von Division, die sie kurz vor dem Mauerfall noch aufgenommen haben? Die kommt nach der Wende tatsächlich noch raus und wird so erfolgreich, dass die Band damit noch in den frühen 90ern auf Tour geht und davon ganz gut leben kann. Das vom Amiga-Funktionär versprochene große Geld aus den angeblichen 32.000 Vorbestellungen bekommt Mark allerdings nie. Und er zieht auch nicht in eine Villa in Wandlitz. Stattdessen geht es runter, in einen Keller.
Du kamst in so einen Laden rein mit Doppelfenstern links und rechts und dann musste man über so eine Kellerklappe, über so eine Hühnerleiter eine Etage absteigen in die Unterwelt.
Hier spielt eine ganz neue Musik. Und mit ihr entsteht eine neue Szene. Eine Szene der Clubs.
UFO-Club in der Großkirchenstraße, UFO-Club in der Köpenicker Straße, alle diese Dinge. Natürlich habe ich das alles miterlebt von Anfang an.
Diese Strahlkraft reicht bis nach Ost-Berlin.
Zu dem Zeitpunkt haben wir in der Gubner Straße gewohnt. Das ist relativ nah am S-Bahnhof Warschauer Straße. Und es ist ja quasi nur über den Fluss drüber, ist die Köpenicker Straße. Und da war es UFO. Also, und wir Ossis saßen alle auf der verkehrten Seite und wollten dahin, konnten aber nicht.
Das ist der Anfang von Berlins legendärem Ruf als Hauptstadt des Techno. Wie das losging, kurz bevor die Mauer fiel, hört ihr nächstes Mal. Das war Paranoia, die 10. Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Mark Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapovic. Regie Max Stern. Hostaufnahmen, Produktion und Sounddesign Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Rieder und Michael Adam. Studioaufnahmen Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB Paul Timm. Teamleitung Podcast RBB Kultur Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Jörg Müller, Sebastian Kuhlmai, Robin Kremko und Kerstin Malchierig. Der größte Dank geht aber an Marc. Dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Die Playlist zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung.